Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, o Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstudy.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. unsere Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 10. Februar 2025, gleich dem 22. Bachmann 1403 nach iranischem Sonnenwender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir nehmen die Besprechung der Sure 71, Sure Nuh, bei den Versen 15 und 16 wieder auf. Diese beiden Verse lauten:
Alam tarau kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa waj'ala al-qamara fihinna nuran waj'ala ash-shamsa siraja.
Seht ihr nicht, wie Allah sieben Himmel in Schichten übereinander erschaffen hat, den Mond darin zu einem Licht gemacht und die Sonne zu einem Leuchtkörper gemacht hat? Der Prophet Noha hat die Menschen aufgefordert, die Zeichen Gottes am Himmel zu studieren. Er fragte sie: Wer hat denn die sieben Himmelsebenen über euren Köpfen erschaffen? Haben etwa die Götzen, die ihr anbetet, diese großartige Werk hervorgebracht? Oder sind die Himmel von selber entstanden und brauchten sie keinen Schöpfer? Gemäß einiger Überlieferungen und ebenso laut Ansicht großer Koranexegeten gehören die Sterne, die wir mit unseren Augen sehen können, alle zum ersten Himmel, und gibt es sechs weitere Himmel darüber, einen Himmel über dem anderen. Die heutige Wissenschaft hat noch keinen Zugang zu diesen sechs anderen Himmeln gefunden. Natürlich ist es durchaus möglich, dass der Mensch dank Entfaltung und Fortschritt seines Wissens in Zukunft auch einmal diese unbekannten weiten Reiche zu erforschen vermag. Die Bedeutung der Rolle von Sonne und Mond für das Leben des Menschen auf der Erde ist deutlicher zu verspüren als die Rolle der anderen Sterne und Himmelskörper. Denn das Licht und die Wärme der Sonne spendet am Tag den Pflanzen, Tieren und Menschen Leben. Und der Mond erhält das nächtliche Dunkel, was insbesondere für Reisende durch die Wüste wichtig ist. Wir können uns vergegenwärtigen. Erstens, das Dasein ist noch viel gewaltiger und größer als das, was die Menschheit bisher entdeckt hat und kennt. Wir sollten uns also nichts auf unser Wissen und die Wissenschaft einbilden. Zweitens, wer mehr über Gott erfahren möchte, sollte auf die Größe der Himmel und die Milliarden von Sternen und die Planeten achten, von denen jeder sich auf seiner Bahn bewegt, ohne sie zu verlassen. Drittens, das Leben der Erdbewohner und viele Formen ihres Unterhalts hängen von der Sonne und dem Mond ab. Beide wurden von Gott erschaffen. Wenn jemand ihrer bedeutenden Rolle für das Leben von uns Menschen Aufmerksamkeit schenkt, kann ihn dies auf den Weg zur Gotterkenntnis weiterbringen. Wir betrachten als nächstes die Verse 17 und 18 der Sure Nuh.
Wallahu anbatakum min al-ard nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja.
Und Gott hat euch aus der Erde wie Pflanzen heranwachsen lassen. Hierauf wird er euch in sie zurückbringen und gewiss wieder aus ihr hervorbringen. Diese Verse verweisen auf die Erschaffung des Menschen und die Rolle, welche die Erde in seinem Leben spielt. Es hat den Anschein, dass der Mutterleib unser Ursprung ist, aber in Wahrheit kommen wir alle wie die Pflanzen aus dem Leib der Erde hervor. Die befruchtete Eizelle rührt von der Natur her, die unsere Eltern zu sich genommen haben, wobei die Erde den direkten und indirekten Ursprung dieser Nahrung bildet. Die Nahrung, dank derer der Mensch wachsen und sich entwickeln kann, kommt aus der Erde. Entweder direkt wie Gemüse und Kräuter, Getreidekörner und Obst oder indirekt durch den Verzehr von Tierfleisch. Nach seinem Tod kehrt der Mensch zur Erde zurück. Er bleibt dort so lange, wie Gott es will, und dann verlässt er sie wieder. Dann steigt er jedoch, wie die Pflanzen, direkt aus der Erde hervor, und er muss sich nicht mehr erst im Mutterleib entwickeln. Zweifelsohne hat jemand, der uns zu Beginn aus der Erde erschaffen hat, auch die Macht, uns, nachdem wir zu Erde geworden sind, erneut Leben zu verleihen.
Thank you.
Machen wir uns bewusst. Erstens, die Erde zeugt dafür, dass Gott die Lebewesen aus dem Herzen dieser leblosen Materie erschaffen kann. Zweitens, jemand, der uns aus Erde erschaffen hat, kann uns nach unserem Tod und der Verwesung in der Erde wieder neues Leben schenken. Die Verse 19 und 20 der Sure Nuh, Sure 71, beinhalten Folgendes.
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
Und Gott hat euch die Erde zu einer ausgebreiteten Unterlage gemacht, damit ihr auf ihr Wege als breite Durchgänge begehen könnt. Diese Verse verweisen auf einen weiteren Segen der Erde. Sie ist nicht nur die Quelle für unsere Ernährung und die Nahrung anderer Lebewesen, sondern sie ist auch so flach, dass wir auf ihr leben und uns auf ihr bewegen können. Sie ist nicht zu fest und auch nicht zu weich für die Nutzung durch uns. Die Erde ist außerdem warm genug für das Leben auf ihr und zugleich nicht zu heiß, dass sie uns in Not geraten ließe. Sie ist auch nicht so kalt, dass ein Leben auf ihr unmöglich wäre. Berge und Täler der Erde sind so angelegt, dass wir zwischen ihnen über Wege verkehren können. Seit langer Zeit werden auf diesen Wegen auf der Erdoberfläche Güter und Reisende von einem Ort zum anderen gebracht. Kurzum, auf der Erde stehen die notwendigen Bedingungen für das menschliche Leben bereit. Die Erde sorgt also dafür, dass die elementaren Bedürfnisse des Menschen alle gedeckt werden. Wir können uns vor Augen halten. Erstens, Gott hat die Erde auf eine Weise für das menschliche Leben ausgestattet, dass wir dank ihrer natürlichen Stoffe alle unsere Bedürfnisse stillen können. Zweitens, für eine bessere und größere Nutzung der Gaben der Natur sind breite Wegen und Handelsreisen notwendig, und Gott hat auch dafür die notwendigen Bedingungen auf der Erde hergestellt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Dariush Khaja Nuri mit dem Titel Afsus, das heißt Schade.
افسوس جناب بهار زندگانی دلشو آن مرغ ترم که نام اون بود شبا ندانم که کی آمد غم فردا نخوریم این یک دم عمر غنیمت شمریم فردا که از این دیر فنا با هفت هزار سالگان سر به سری افسوس که نامه
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi, von gestern bis heute.
Heute wollen wir nun berichten, was unser Held Rustam bei seinem 16. Abenteuer auf dem Weg zu König Korvus, der mit seinen Leuten in Gefangenschaft im Mazandaran saß und von vielen Dämonen bewacht wurde, erlebte. Wir hoffen auch, Sie sind schon gespannt darauf und widmen uns ganz Ihr Ohr.
Die Hälfte der Nacht war verstrichen, als aus der Richtung von Mazandaran Lärmen und Schreien zu hören war und in jeder Ecke eine Kerze aufflackerte und ein Feuer angezündet wurde. Da fragte Rustam den Pahlevan Olad: »Dort, wo die Feuer entzündet wurde, wo ist das?« Olad antwortete ihm: »Dort beginnt das Land Mazandaran und die Dämonen sind dort Wächter.« Dann wies er mit seinem Finger auf einen Baum und sagte: »Dort, wo der Baum seinen Wipfel in den Himmel streckt, ist das Lager des Dämonen Ajang, der immerwährend brüllt und tobt.«
Als Rustam nun über den Aufenthaltsort dieses Dämons informiert war, legte er sich ruhig schlafen. Am frühen Morgen fesselte er Olad an einen Baum, nahm die Keule seines Ahnen Sam, setzte seinen Helm auf und machte sich mit seinem Pferd Rachsch auf den Weg zum Lager des Dämonen Ajang. Als er unterdessen her und nahe beim Zelt des Dämonen angekommen war, stimmte er ein derartiges Gebrüll an, wie wenn Meer und Berge in Stücke zerreißen. Von diesem Gebrüll geweckt sprang der Dämon aus seinem Zelt. Als Rustam ihn erblickte, ergriff er die Zügel von Rachsch und sprang wie der Blitz hin zum Dämon und trennte ihm mit einem Hieb seines Schwertes das Haupt vom Körper. Dann warf er den blutüberströmten Kopf des Dämons unter dessen her.
Als die Dämonen den Kopf ihres Anführers so sahen und den starken Nacken Rustams und seine Keule erblickten, zitterten sie wie Espenlaub und der Schrecken saß ihnen im Genick und sie wollten von diesem Ort flüchten. Da zog Rustam sein Schwert und stürzte sich auf sie und säuberte die Erde von ihnen.
Noch war die Sonne nicht bis zum Zenit aufgestiegen, als Rustam zum Berg Esperus zurückgekehrt war. Er ging zu dem an den Baum gefesselten Olaud, löste ihm die Fesseln und sagte, »Nun zeige mir den Weg zu König Corvus.« Alsbald lief nun als Olaud vor Rasch voraus und im Galopp kam Rostam hinter ihm auf dem Weg zu den gefangenen Iraner her. Als sie an ihrem Ziel angelangt waren, gab Rasch ein Donnergebrüll von sich. Dies hörte König Corvus und sein Herz sprang vor Freude und er wendete sich seinen Leuten zu und rief, »Das Donnergebrüll von Rasch ist an meine Ohren gedrungen und ich bin zu neuem Leben erwacht. Es ist das gleiche Gebrüll wie zur Zeit des Krieges meines Vaters, Kerobard gegen die Tyrannier.«
Aber seine Leute sagten hoffnungslos, »Corvus, was du sagst, ist unsinnig. Du hast den Verstand verloren, du sprichst im Schlaf. Das Glück hat uns verlassen, wir werden nicht von diesen Fesseln befreit.« Da aber kam Rostam zu ihnen und es entstand Unruhe unter den Iranern und die Großen und Anführer unter ihnen wie Tus, Gudars, sein Sohn Giv und Bahram nahmen Rostam nun in ihre Mitte. Dieser erwies König Corvus die Ehre und vergaß alle Mühen und Qualen, die er durchgemacht hatte.
König Corvus nahm Rostam in die Arme und erkundigte sich nach seinem greisen Vater Saul und nach den Beschwernissen der Reise. Dann sagte er zu ihm, »Du musst vorsichtig sein und Rasch vor dem Dämonen verstecken. Wenn der weiße Dämon erfährt, dass du den Dämonen Arjan getötet hast und hier bei uns bist, dann wird er die anderen Dämonen benachrichtigen und alle deine Mühen waren umsonst. Du musst so schnell wie möglich in den Kampf mit dem weißen Dämonen ziehen und ihn mit Hilfe des großen Gottes besiegen und unser Leben retten, denn der weiße Dämon ist das Rückgrat und der Schutz aller Dämonen. Von hier bis zu seinem Aufenthaltsort musst du 7 Berge überqueren und an jedem Pass steht ein starker und kampferprobter Dämon bereit zum Kampf.«
Der Thron des weißen Dämonen ist in einer Höhle. Wenn du diesen herausziehen kannst, dann ist das Rückgrat des Dämonen gebrochen und du hast den Zauber zerschlagen. Die Männer meines Heeres haben viel gelitten und ich bin der Blindheit müde und die Gelehrten und Ärzte haben mir als einziges Heilmittel für die Blindheit meiner Augen das Blut des Herzens und Gehirns von weißen Dämonen genannt. Ein weiser Arzt hat mir gesagt, dass wenn ich 3 Tropfen des Blutes von weißen Dämonen in meine Augen träufele, dann könne ich wieder sehen.
Rostam sagte, ich werde mit dem weißen Dämonen kämpfen, seid ihr nur vorsichtig, denn dieser Dämon ist ein mächtiger Zauberer und er hat ein riesiges Heer von Dämonen. Wenn er mich besiegt, werdet ihr auf ewig in Gefangenschaft bleiben. Aber wenn Gott mir hilft und ich ihn besiege, werden die Grenzen Irans wieder an ihre alte Stelle gelangen.
Rostam hatte nun also auch sein 6. Abenteuer und somit seine 6. Prüfung für die Befreiung des iranischen Königs Kekorwus geschafft und nun machte er sich auf zu seinem 7. Abenteuer.
Er schwang sich auf Rasch und nahm auch Pahlavan Ulaud mit. Der Wind stand gut und wehte in die Richtung, in der sich der weiße Dämon befand und so konnten sie in Windeseile 7 zu überquerenden Berge hinter sich bringen. Jetzt waren sie also in der Nähe der Höhle des weißen Dämonen gekommen, wo eine Gruppe von Dämonen Wache schob. Rostam sagte zu seinem Begleiter Ulaud, »Bisher habe ich nur Wahres von dir gehört, und du hast mir immer nur den richtigen Weg gezeigt. Nun musst du mir auch sagen, was das Geheimnis ist, an den weißen Dämonen zu kommen.«
Ulaud sagte, »Du musst dich ein wenig gedulden, bis die Sonne aufgeht. Wenn es Tag geworden ist und warm wird, dann werden die Dämonen vom Schlaf übermannt und von allen den Dämonen, die du jetzt siehst, bleiben nur einige als Wachposten. Dann ist genau der Zeitpunkt, wo du mit dem weißen Dämonen kämpfen musst. Und wenn der Schöpfer der Welt dir zur Seite steht, wirst du siegen.«
Rustam akzeptierte, was Ulad sagte, und wartete geduldig, bis es hell und warm geworden war und die Dämonen träge wurden und schlafen gingen. Dann band er Ulad mit seinem Fangseil fest und zog sein Schwert halb aus der Scheide, brüllte wie der Donner, gedachte des Schöpfers der Welt und lief unter die wenigen wachenden Dämonen. Der Kopf eines nach dem anderen fiel durch sein Schwert zu Boden, und niemand war gleich stark wie er. So gelangte er neben die Höhle des weißen Dämonen.
Was Rustam nun sah, war eine Höhle so schwarz wie die Höhle, die mit seinem schlafenden Dämon so groß wie ein Berg ausgefüllt war, dessen Körper so schwarz wie die Nacht und dessen Gesicht weiß wie ein Löwe war. Als Rustam bemerkte, dass der Dämon schlief, zögerte er zunächst, dann aber weckte er ihn mit einem Schrei wie ein Panther und ging zum Angriff auf ihn über. Schnell hob der weiße Dämon den Mühlstein neben sich auf und kam wie ein Berg auf Rustam zugestürzt. Dieser wiederum stürzte sich wie ein rasender Löwe auf ihn und schlug mit seinem Schwert auf ihn ein. Mit seiner wundersamen Kraft gelang es ihm, dem Dämon einen Arm und ein Bein abzutrennen. Der Dämon packte Rustam nun, brüllend wie ein Elefant. Die Höhle war gefüllt mit den Körpern der beiden Kämpfer, die aufeinander einschlugen und sich das Fleisch vom Körper rissen, und der Boden war mit ihrem Blut durchtränkt.
Rustam sagte zu sich: Wenn ich einen Tag dieses Kampfes lebend überstehe, dann kann der Tod mir nichts mehr anhaben. Und der Dämon sagte zu sich: Wenn ich mich heute mit abgetrenntem Bein und zerfetzter Haut aus diesem Kampf mit dem Drachen retten kann, dann werde ich mich niemandem mehr zu Kampf stellen. Beide kämpften erbittert weiter und das Blut floss in Strömen. Letztendlich wurde der tapfere Rustam so wütend, dass er sich um sich selbst drehte und wie ein Löwe brüllend den weißen Dämonen vom Boden aufriss, ihn am Hals packte und kräftig auf den Boden schlug. Ohne Zögern zog er seinen Dolch, schlitzte dem Dämonen die Seite auf und riss ihm das Herz heraus. Der Dämon fiel leblos wie ein Berg zu Boden. Blutüberströmt kam Rustam aus der Höhle, löste Ulad die Fesseln und übergab ihm das Herz des weißen Dämon. Dann machten sie sich auf den Weg zu König Korvus.
Ulad war über den Mut und den Sieg von Rustam erstaunt und sagte: »Ey Löwe, du hast dir die Welt untertan gemacht und den weißen Dämon bezwungen. Erinnerst du dich, dass du mir das Versprechen gegeben hast, wenn du siegst, dass du mir Mosandaran überlässt? Nun ist es an der Zeit, dass du dein Versprechen einhältst.«
Rustam antwortete: »Ja, Mosandaran wird ganz und gar dir übergegeben, aber wir haben noch eine schwierige Aufgabe vor uns. Der Schah von Mosandaran sitzt noch auf seinem Thron, und aber tausende Dämonen sind seine Wächter. Zuerst muss ich ihn noch von seinem Thron holen und fesseln, dann werde ich Mosandaran dir überlassen.«
Als König Korvus und die gefangenen Iraner vom Sieg Rustams erfuhren, stimmten sie ein Freudengeschrei an, und sie machten sich auf zu seinem Empfang und lobpreisten ihn. Als Rustam bei ihnen eingekommen war, sagte er zu König Korvus: »Ey König, nun ist es an der Zeit, dass du froh bist, denn ich habe dem weißen Dämon die Seite aufgeschlitzt und sein Herz herausgerissen und es für dich gebracht.«
Der König wurde sehr froh und sagte: »Bravo, der Mutter, die ein Kind wie dich geboren hat, und bravo einem Vater, der einen tapferen Helden wie dich zum Vorschein gebracht hat, denn die Welt hat einen so tapferen Helden wie dich noch nicht gesehen. Das Glück ist mein Freund, da ein solcher Pahlevan zu meiner Seite steht. Nun gib also von dem Blut des Dämonenherzen in meine Auge, damit sie ihre Sehkraft wieder erlangen und ich dein Antlitz sehen kann.«
Wie gesagt, so getan. Der König von Iran gewann sein Augenlicht wieder und es erhob sich lautes Jubelgeschrei unter seinen Leuten. Kekaovus nahm den Elfenbeinthron ein und setzte sich die Königskrone auf und eine Woche lang feierten sie. Dann erst machten sie sich zum Kampf auf und befreiten Mazandaran von den Dämonen und Zauberern.
Ja, das waren die 7 Abenteuer Rustams, liebe Hörerfreunde, und das war es auch für heute. Ihnen allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Beitrag. Bedrut.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Said Shahrouz mit dem Titel Orezuye Man, auf Deutsch Mein Wunsch.
فکر این که تو بیای و من نباشم، خواب و از چشای عاشقم میگیره، تازه باورم شده تمام دنیا پیش آرزوی من خیلی حقیره. یاد لحظه رسیدنت میافتم، خنده یه تلخی روی لبام میشینه، حاضرم دار و ندارم و ببخشم تا که چشمام روی ماه تو ببینه. تو همون ستاره پوشی که هنوز جمعه منو داغون میکنه. توی برزخ زمانه گم شدم، رد پاتو از ترانه هم نگیر، اسم تو شنیدنم برام بسه، همه شیرین تو از صدام نگی. ناجی فاصله ها جهان من بی پناه، اگه راستشو بخوای مثل قلبای تموم ستاره پوشی که هنوز جمعه هامو گریه بارون میکنه، نگو شاید به نگاهت نرسم، حتی فکرش منو داغون میکنه. تو همون ستاره پوشی که هنوز منو داغون میکنه.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Sayyida Qutb, der ägyptische Denker und Schriftsteller, schreibt: Die Macht des gesprochenen Wortes ist eine erstaunliche Macht. Das gesprochene Wort ist wirksamer als jede andere Macht. Wenn wir richtig sprechen, scheinen sich die Himmelstore zu öffnen und die Wahrheiten werden verbildlicht. Die Macht des Wortes zerreißt den verborgenen Schleier und überwindet die Hürden. Das Geheimnis der Kraft der Sprache liegt nicht nur in dem Glanz der Worte und der Satzmelodie, sondern in der Kraft des Glaubens, welche diesen Worten Form und Richtung gibt. Die Macht des gesprochenen Wortes erweckt die Wörter zum Leben, und geschriebene Werke sind ebenso eine Form des Wortes. Sie rütteln die Schlafenden wach und setzen leblose Menschen in Bewegung. Daher liegt das Geheimnis des Wortes und seiner Macht im Denken und Bewusstsein des Menschen. In der Tat zieht die Wirkung des gesprochenen Wortes weite Kreise. Das Sprachorgan Zunge spricht über Gutes und Böses, Recht und Unrecht, Bekanntes und Unbekanntes und so weiter. Wenn die Zunge ungebändigt bleibt, bringt sie den Menschen in Gefahr. Ali alaihi salam sagt, die Zunge ist für ihren Besitzer wie ein ungehorsames Pferd. Ein gottesfürchtiger Mensch zieht dann einen Vorteil aus seiner Gottesfurcht, wenn er auf seine Zunge achtet. Im Heiligen Koran wird in der Sure Qaf, Sure 50, dem Menschen verkündet, dass sein Wort überwacht und aufgezeichnet wird und am Tag des jüngsten Gerichtes als Zeugnis dient. Es heißt im Vers 18 dieser Sure: Er, der Mensch, gibt keine Äußerung von sich, ohne dass ein Wächter bei ihm wäre, bereit, alles aufzuzeichnen. Der beste Weg, die Zunge vor dem Schlechten zu bewahren, liegt darin, vor dem Sprechen nachzudenken. Imam Ali alaihi salam sagt hierzu: Die Zunge eines Weisen liegt hinter seinem Herzen und das Herz eines Einfältigen hinter seiner Zunge. Mit diesem Wort erinnert Imam Ali daran, dass ein kluger, vernünftiger Mensch seiner Zunge nicht freien Lauf lässt, sondern vorher überlegt und sich, wenn nötig, mit anderen berät. Ein unwissender, unkluger Mensch aber redet, ohne aufzupassen und nachzudenken.
Die Propheten haben die Menschen davor gewarnt, dass die Zunge der Ausgangspunkt für viele Sünden ist. Sünden wie Lügen, die Fehler anderer weitersagen, andere verleumden oder verspotten, falsche Versprechungen geben, den anderen dauernd ihre Fehler vor Augen halten. Das alles sind schlechte Taten, die von der Zunge ausgehen. Und jede von diesen schlechten Taten führt zur Verbreitung von schlechten Sitten in der Gesellschaft. Ein Zeichen für einen Muslim besteht darin, dass die anderen vor ihm in Sicherheit sind, und zwar auch vor seiner Zunge. Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, empfiehlt, dass die Gläubigen gut und auf schöne Weise sprechen. Er spricht vom Recht der Zunge und unterstreicht: Lass kein Wort aus deinem Mund kommen, welches dir nur Schaden bringt und von der die Vernunft sagt, dass es schädlich ist, denn die Zierde des vernünftigen Menschen ist in seine gute Sprechweise. Man kann der Gefahr, dass eine Zunge von schlechten Redegewohnheiten befallen wird, vorbeugen. Vernünftig ist derjenige, der sich vor den Schäden, die die Zunge anrichten kann, und vor dem Sündigen durch die Zunge hütet. Wo es nur geht, spricht er überlegt, und wo er nicht genau und überlegt sprechen kann, schweigt er. Das ist der beste Weg, um Fehler zu verhüten und seine persönliche Würde zu wahren. Jemand fragte Imam Sajjad wie folgt: Was ist besser, reden oder schweigen? Imam Sajjad antwortete: Beides kann Gefahren in sich bergen und beides kann vor Gefahren sicher sein. Das Sprechen steht höher. Da wurde er gefragt: Warum ist Sprechen besser? Er antwortete: Gott, der Erhabene, hat die Propheten und ihre Nachfolger nicht ausgesandt, damit sie schweigen, sondern hat sie beauftragt zu reden. Durch das Schweigen kann keiner das Paradies erstehen oder sich vor dem Feuer der Verdammnis retten. Beides wird erst durch das Wort und das Sprechen möglich.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.